Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Das heutige Programm steht mehr oder weniger im Zeichen der nicht weit entfernten Geschichte. Wir stellen Ihnen heute eine unermüdliche Filmregisseurin vor, die Dokumentarfilme über lange tabuisierte Themen aus der Zeit des Kommunismus dreht. Für diejenigen, die mit Radio Prag Tschechisch lernen, ist auch heute eine weitere Lektion des Tschechischkurses vorbereitet, diesmal zum höchst aktuellen Thema des Heizens. Zuerst aber beginnen wir mit der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Einer der Hauptgründe, die Hauptstadt der Tschechischen Republik zu besuchen, ist sicherlich die mittelalterliche Kulisse der Altstadt und der hohe Anteil an alter Bausubstanz. Dass sich all das bis heute besichtigen lässt, hat sicherlich auch damit zu tun, dass Prag von den Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont blieb. Nur gegen Ende des Krieges fielen noch einige Bomben. Ein Bildband, der vor kurzem erschien, zeigt nun bisher unveröffentlichte Fotos der Bombardierung. Mehr darüber in unserem heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Marco Zimmermann.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Luftschutzsirenen heulen, Menschen hetzen in Keller. Der 14. Februar 1945 ist der Tag, an dem der alliierte Luftkrieg auch Prag mit voller Härte trifft. Bomber der US Air Force lassen einen Bombenregen auf Prag niederprasseln. Es sterben über 700 Menschen, eine Reihe von Gebäuden in der Stadt wird zerstört. Es ist der erste schwere Luftangriff auf Prag und für die Menschen in der Stadt ein Schock. Vor allem aber war er gar nicht geplant, wie Boris Uchliersch, Historiker am Militärhistorischen Institut Prag, weiß.
Dieser Angriff vom 14. Februar 1945 war ein Navigationsfehler. Das können wir heutzutage mit 100%iger Sicherheit festhalten.
Kurz nachdem das Entwarnungssignal gegeben wurde, machte sich der Fotograf Stanislav Marschall auf, das Grauen mit seiner Kamera festzuhalten. Und bekam Dinge zu sehen, die er wohl nicht vergessen haben dürfte.
Ein konkreter und sehr trauriger Fall passierte dort, wo heute das tanzende Haus steht. In dem ursprünglichen Gebäude schlug eine Bombe ein und eine Frau verlor ihre drei Kinder. Sie selbst überlebte nur, weil sie sich im Nebenzimmer aufhielt.
Die ersten Bomben fielen damals am linken Moldauufer in Smíchov. Die Zerstörung zog sich dann über die Prager Neustadt bis nach Vinohrady. Militärische Ziele wurden nicht getroffen. Keine einzige Fabrik und auch kein Bahnhof erhielten Bombentreffer. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde das 600-jährige Emmaus-Kloster. Heute hat die Kirche des Klosters zwei moderne Türme, die in den 1960er Jahren gebaut wurden. Die Aufnahmen, die Marschall nach der Bombardierung schoss, behielt er aber für sich. Sie tauchten erst 60 Jahre später wieder auf. Die Bilder sind von außergewöhnlicher Intensität. Man sieht nicht nur zusammengestürzte Häuser und ausgebrannte Lastwagen. Es sind vor allem die Menschen auf den Aufnahmen. Verstört, erstaunt, verbrannt und verschüttet. Ein selten gesehenes Abbild der Zerstörung und des Todes. Der Historiker Uchliersch macht auf eine Besonderheit aufmerksam.
Interessant ist das Alter des Fotografen. Stanislav Marschall war Jahrgang 1910. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt des Angriffs, als er diese Bilder aufgenommen hat, war er 35 Jahre alt. Dieses Alter spricht aus den Aufnahmen. Nicht nur die Geschwindigkeit, mit der er die bombardierten Städten in Prag aufsucht, sondern auch der Mut, mit dem er das Objektiv auf Dinge richtet, die andere Fotografen so nicht aufgenommen hätten. Sterbliche Überreste von Menschen, zerfetzte Körper und andere sehr traurige Dinge.
Fast 4 Wochen später, am 25. März 1945, ist er dann erneut Zeuge der Zerstörungen. Ein zweiter schwerer Angriff wird auf Prag geflogen. Diesmal ist es eine geplante Bombardierung und getroffen werden die Fabriken in den Vororten Liben und Vysočany sowie der Militärflugplatz Kbeli. Dabei sterben allerdings bedeutend weniger Menschen.
Die zweite Bombardierung war gegen die Industriewerke gerichtet. Damit so wenig Menschen wie möglich zu Schaden kamen, wurde der Sonntag ausgewählt. Es war klar, dass an diesem Tag die Arbeiter nicht an ihren Drehbänken waren.
Interessant ist, dass Marschall beide Angriffe mit seiner Kamera dokumentieren konnte. Geholfen hat ihm dabei wohl seine Arbeit für eine Nazi-Jugendorganisation, die wohl bei den Aufräumarbeiten nach den Angriffen eingesetzt wurde. Das könne aber auch der Grund dafür sein, dass der Fotograf seine Schätze für sich behielt, so der Historiker Uhliesch. Herausfinden lässt sich dies indes nicht mehr. Marschall hatte noch nicht einmal seinen Töchtern von den Bildern erzählt. Auch wenn sie spät entdeckt wurden, freut es die Forschung, nun auf solche Aufnahmen zurückgreifen zu können. Noch einmal Boris Uhliesch.
Man hat hier nach mehr als einem halben Jahrhundert eine Sammlung entdeckt, die sich durch eine Menge fantastischer Aufnahmen auszeichnet. Und die Historiker sind von den Fotografien begeistert, denn sie haben ja nicht geahnt, dass jemand wie Stanislav Marschall in dieser Zeit so gut und zahlreich fotografiert hat. Quantität und Qualität sind ausgeglichen. Als ich im Jahr 2008 die Bilder in die Hände bekam, hätte ich fast Freudensprünge gemacht, weil noch nicht einmal die tschechische Presseagentur Aufnahmen von solcher Qualität zur Verfügung hat.
Nach dem Krieg arbeitete Marschall über 14 Jahre lang in einer Stahlgießerei, bis er arbeitsunfähig wurde und von einer Rente lebte. Danach widmete er sich wieder der Fotografie, konzentrierte sich aber nun auf Konzerte klassischer Musik und Theatervorführungen. Er starb im Jahr 2004 im hohen Alter von 94 Jahren. Das Buch heißt Bombi na Prahu und ist im September 2011 im Verlag Prostor erschienen. Der Begleittext zu den Fotos von Boris Uhliesch wurde bisher leider noch nicht übersetzt.
Das heutige Kapitel aus der tschechischen Geschichte bereitete für Sie Marco Zimmermann vor. Ihre Geschichte haben auch die verschiedenen Heizkörper von den klassischen Öfenbeginnern bis zur Fernheizung. Einige deren Bezeichnungen können Sie im folgenden Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková lernen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Arktische Kälte herrscht seit 2 Wochen in ganz Europa. Die kälteste Nacht wird aber erst jetzt erwartet, und zwar von Samstag auf Sonntag. Wer kann, der geht lieber nicht raus und bleibt dort, wo geheizt wird. Glücklich können sich alle die schätzen, die ein Zuhause haben, mit einer Heizung.
Topeni.
Wenn es draußen friert, ist es eine angenehme Vorstellung, gemütlich einzuheizen.
Zatopit.
Und in der Wärme
Stepple.
Die frostigen Tage zu überstehen. Schlimmer ist es, wenn man jemandem einheizt.
Zatopit niekomu.
Dies heißt nämlich, jemandem die Suppe zu versalzen.
Osolit.
Beziehungsweise jemandem etwas zu versüßen.
Osladit.
Was im Tschechischen aber nicht Süßes ist, sondern bedeutet, jemandem etwas Unangenehmes zuzufügen. Zurück aber zur Heizung,
Topeni,
die dieser Tage von großer Bedeutung ist. In den Städten wird meistens Fernwärme genutzt. Hierzulande spricht man von der Fernheizung,
Dálkové topení,
die an ein Heizkraftwerk,
Teplárna,
angeschlossen ist. In manchen Miethäusern gibt es einen Heizungsraum,
Kotelna,
von dem aus eine Leitung der Zentralheizung,
Ústřední topení,
durch das Haus führt. Viele Haushalte haben ihren eigenen Kessel,
Kotel,
und die sogenannte Etagenheizung,
Etážové topení.
Kein Schornstein, kein Heizungsraum und kein Brennstofflager ist erforderlich bei solchen Heizkörpern,
Přímotopy,
wie etwa einem Ölradiator,
Olejový radiátor,
oder einem Wärmestrahler,
Teplomet.
Veraltet und heute nur noch wenig gebraucht sind Nachtspeicheröfen,
Akkumulatschke
und Gasradiatoren, die im Tschechischen in Anspielung an die frühere Marke Waff als
Waffke
bezeichnet werden. Und dann gibt es natürlich auch traditionelle Heizverfahren, den Ofen,
Kamna,
und den Kamin.
Grip.
Sie wärmen nicht nur, sondern schaffen auch eine gemütliche Atmosphäre. Nur darf man nicht vergessen, Holz oder Kohle im Ofen aufzulegen.
Přikládat do kamen.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. In Tschechien findet immer im März das weltweit größte internationale Dokumentarfilmfestival über Menschenrechte statt. Jeden Svět, zu Deutsch eine Welt heißt es, und besteht seit 14 Jahren. Im Vorfeld des Festivals wollen wir uns schon heute mit Filmen über Menschenrechtsverletzungen in der Zeit des Kommunismus beschäftigen. Dieses Thema konnten tschechische Regisseure erst nach dem Wendejahr 1989 aufgreifen. Eine Zeit lang bevorzugten jedoch viele von ihnen auch in den veränderten gesellschaftspolitischen Verhältnissen eher unpolitische Themen. Kristina Vlachová ist indes eine der ersten, die den Fokus auch auf schmerzliche und lange tabuisierte Themen aus der Zeit des Kommunismus gerichtet hat. Auch sie sollte die Erfahrung machen, dass der ersehnten Schaffensfreiheit trotz gesellschaftlichen Umbruchs immer noch Schranken gesetzt werden. In einer neuen Ausgabe des Kultursalons hören Sie nun ein Porträt der renommierten Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Am Mikrofon ist Jitka Mládková.
Sie wurde 1943 in Prag als Jana Slanska geboren. Als Kind wurde sie öfters gefragt, zunächst mit Vorsicht, später mit Verachtung, ob sie vielleicht mit dem damals mächtigen Mann im Land, dem tschechoslowakischen Kommunisten Chef Rudolf Slanský, etwas gemeinsam hat. Slanský gehörte zu den Initiatoren der kommunistischen Schauprozesse, in denen viele Andersdenkende als Landesverräter zum Tod oder zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Letztlich fiel er der ideologisch motivierten Maschinerie selbst zum Opfer. Im Dezember 1952 wurde Slanský als angeblicher Leiter eines staatsfeindlichen Verschwörungszentrums hingerichtet. Mit diesem Mann wollte Jana Slanská in keiner Weise in Verbindung gebracht werden. Deswegen trägt sie seit einiger Zeit den Künstlernamen Kristina Vlachová. Die Eltern von Kristina Vlachová waren nie Mitglieder der Kommunistischen Partei und das war seinerzeit ein Minus, wenn man sich um einen Studienplatz bewerben wollte. Technische Fächer waren aber unterbesetzt und so entschied sich Kristina Vlachová nach dem Abitur 1960 für ein Studium der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Radio, Fernsehen und Film. Über dieses technische Fach habe sie eine Hintertür zur Kunst geöffnet, sagte sie später in einem Presseinterview. Ihr Weg zum Dokumentarfilm war daher lang und verschlungen. Nach ihrem Abschluss im Jahr 1966 arbeitete sie in technischen Berufen und belegte im Fernstudium dann ab 1967 das Fach Drehbuch und Dramaturgie an der Prager Filmhochschule. Nach der Niederschlagung der Reformbewegung des Prager Frühlings im Sommer 1968 veränderte sich die innenpolitische Lage von Grund auf und damit auch die Karrierechancen. Vlachová fand eine Anstellung im Buchverlag Orbis und bearbeitete dort Malvorlagen für Kinder. Als bekannt wurde, dass die meisten Entwürfe von Dissidenten stammten und unter Decknamen herausgegeben wurden, mussten mehrere Mitarbeiter des Verlags gehen. auch Christina Blachowa. Sie habe sich danach als Portier in einem Studentenwohnheim etabliert, sagt sie heute ironisch. Doch gerade dort habe sie ihr späteres Thema als Filmemacherin gefunden.
Dort lernte ich einen Mann kennen, der den Boden um die Mülltonnen kehrte. Er war ein ehemaliger politischer Häftling. Gemeinsam haben wir mehrmals über die Lage im Land diskutiert. Dabei wurden wieder meine Erinnerungen an die Zeit der 1950er Jahre wach, als der Rundfunk Direktübertragungen von den politischen Prozessen ausstrahlte. Das hatte mir als achtjährige Mädchen Angst bereitet, denn es war oft von Hinrichtungen die Rede. Ich fürchtete um meinen Vater, weil er Slansky hieß. Die Erinnerungen haben mich zu dem Entschluss gebracht, mich mit diesem Thema zu befassen.
Es mussten jedoch noch einige Jahre ins Land gehen, bevor Christina Vlachova nach der politischen Wende von 1989 ihren Plan umsetzen konnte. Ihre Dokumentarfilme aus den 1990er Jahren waren jedoch thematisch nur recht breit angelegt. So ging es auch um den Holocaust, das Schicksal der Roma oder um den Drogenhandel. Parallel dazu sammelte Blachowa kontinuierlich Filmmaterialien für ihre großen Filmdokumente, die erst nach dem Jahr 2000 entstehen konnten. Anfang der 1990er Jahre wurde ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Wächter des kommunistischen Arbeitslagers beim Uranbergwerk in Jachimo, Joachimsthal, Bohumir Vlatschiha, eröffnet. Der Angeklagte gestand seine Tat, einen flüchtenden Lagerinsassen zunächst in den Rücken und dann aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschossen zu haben. Diese Tat war auch durch die kommunistische Gesetzgebung nicht gedeckt gewesen. Doch nach seiner Tat wurde Vlatschiha sogar befördert und mit einer Prämie ausgezeichnet. 1997, nach seiner Verurteilung zu 3 Jahren Haft ohne Bewährung, legte er Berufung ein. Der Prozess endete 2002 mit einer Entscheidung des Gerichts, dass es sich zwar um eine Straftat gehandelt habe, diese aber mittlerweile verjährt sei. Im selben Jahr beendete Christina Blachowa ihren fast einstündigen Dokumentarfilm über den Fall, für den sie viele Jahre lang Aussagen von überlebenden Zeitzeugen und Archivdokumente zusammengetragen hatte. 1996 gelang es ihr sogar, ein Interview mit Vlatschiha zu drehen. Der Film mit dem Titel »Der Todesstrom«, ein Kapitel aus der neuesten Geschichte der tschechischen Justiz, stellt die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen der politischen Häftlinge im nordböhmischen Uranbergwerk Jachimov in den 1950er Jahren auf der einen Seite und den Umgang tschechischer Richter der Nachwendezeit mit dem damaligen Unrecht gegeneinander. Ein Film, dessen Entstehen Christina Vlachova besonders am Herzen lag, heißt Kausa Uherské Hradiště. Darin setzt sie sich mit dem Fall von Alois Grebeníček auseinander, der an der Wende zu den 50er Jahren als Ermittler brutale Foltermethoden bei den Verhören politischer Häftlinge anwendete. Die Premiere des Films war 2006. Die Dreharbeiten hatte die Regisseurin ursprünglich allerdings viel früher beenden wollen.
Es war in der Zeit, als die Presse jeden Tag spekulierte, ob Alois Grebeníček endlich vor Gericht erscheint oder ob er sich erneut entschuldigt. Die Frage war, ob das Gerichtsverfahren überhaupt zustande kommt. Das zog sich über fast 10 Jahre hin. Die ganze Zeit über wollte ich darüber einen Dokumentarfilm drehen und wartete auf die Zustimmung der Befugten. Weil sich Grebeníčeks Wohnort im südmährischen Uherské Hradiště befand, hatte ich in dieser Angelegenheit mit dem TV-Regionalsender des tschechischen Fernsehens in Brünn zu tun. Es war ein ermüdender Kampf. Erst jetzt, vor etwa 2 Wochen, habe ich erfahren, dass sich damals der kommunistische Abgeordnete und Parteichef Miroslav Grebeníček, Sohn von Alois Grebeníček, im kulturpolitischen Ausschuss über meine publizistische Tätigkeit beschwerte und aufregte. Das galt speziell meinen Beiträgen, die über den Prozess mit seinem Vater berichteten. Erst als er aus dem Amt des Parteivorsitzenden geschieden war, bekam ich grünes Licht, den Film zu drehen.
Die Suche nach Archivmaterial und Zeitzeugen war mühsam, aber aufgeben, das wollte sie nicht.
Weil ich gesehen habe, dass alle davor zurückschreckten, auch wenn es um eine große und augenfällige Ungerechtigkeit ging. Damals kannte ich bereits eine ganze Reihe von ehemaligen politischen Häftlingen, denen Grebenček viel Leid durch brutale Foltermethoden angetan hatte. So ließ er den Häftlingen bei den Verhören unter anderem spezielle Schuhe anziehen, durch die Stromstöße gejagt werden konnten. Jeder Mensch hätte doch verstehen müssen, dass so etwas eine krasse Verletzung der Menschenrechte ist.
Alois Grebenček sei zu früh gestorben, um verurteilt zu werden. Und so gelte er bis heute als unschuldig, konstatiert Vlachova noch heute enttäuscht. 2009 vollendete sie ihren bisher letzten großen Dokumentarfilm mit dem Titel »Die Botschaft von Jan Pach«. Mit Hilfe von bislang unveröffentlichten Dokumenten und Filmausschnitten versuchte die Regisseurin eine Antwort auf die Frage zu finden, warum sich Jan Palach im Januar 1969 selbst verbrannte. Hat. Und sie wollte wissen, in welchem Maß seine Tat für den Widerstand gegen das Regime bis hin zur politischen Wende von 1989 ausschlaggebend war. Der Film wurde am 15. Januar 2009 vom tschechischen Fernsehen anlässlich des 40. Jahrestages von Palachs tragischer Tat ausgestrahlt. Für Kristina Vlachova war das traurige Jubiläum jedoch nicht der Hauptgrund für den Film. Über Herrn Palach sagt sie:
Er ist das Thema meines Lebens, nicht Grebenček. Ich habe ihn als wichtig für unsere Gesellschaft gehalten. Es war aber keine Herzenssache. In meiner Familie wurde in der schweren Zeit der 1950er Jahre niemand vom Regime verfolgt. Die Ereignisse hingegen, die mit Palach verbunden sind, habe ich selbst erlebt. Seitdem habe ich mich oft nach seinem Vorbild für dies und jenes entschieden. In meinem Leben hat mich nichts so tief getroffen. Während meines Lebens hat sich auch nichts Wichtigeres ereignet als die Tat von Jan Palach.
Vlachova hat bis heute insgesamt 25 Filme gedreht und eine Reihe von Filmpreisen gewonnen. Einige von ihren Dokumentarfilmen sind auch im Ausland auf Resonanz gestoßen. 2009 und 2010 zum Beispiel beim Festival Tschechische Kunst und Kultur Berlin-Prag. Große Freude bereitet ihr, dass ihre Filme in das Projekt Geschichten des Unrechts aufgenommen wurden, das wiederum integriert ist in ein spezielles Bildungsprogramm der Menschenrechtsorganisation Člověk v tísni, Mensch in Not. Mit dem Bildungsprogramm erhalten Schüler an Grund- und Mittelschulen einen Einblick in die moderne Geschichte des Landes. Über diese Zeit wird ansonsten in den Schulen eher selten unterrichtet. Vlachovas Schwerpunkt liegt auf der kommunistischen Zeit. Dokumentarfilme sind immer häufiger auch in den Programmen der Kinos zu finden. In diesem Zusammenhang bietet sich die abschließende Frage für die eingefleischte Filmemacherin Kristina Vlachova. Welchem Gebiet ist das Genre des Filmdokuments, wie sie es produziert, zuzuordnen?
Das ist eben das Schöne am Dokumentarfilm, dass er mehrere Bereiche umfassen kann. Als Oberbegriff würde ich dafür die Bezeichnung Bildung im breitesten Sinne des Wortes verwenden. Es geht um eine geschichtswissenschaftliche Belehrung. Über die jüngere Geschichte unseres Landes ist an den Schulen immer noch nicht viel bekannt. Auch wenn viele Lehrer guten Willens sind, die Wissenslücken ihrer Schüler zu füllen, fehlt es an den Schulen auch heute noch an geeigneten Lehrbüchern.
Den Kultursalon hat für Sie Jitka Mladková gestaltet. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.